Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mord wird ihr Hobby.
Hallo!
Und damit ein herzliches Prost.
Prost.
Wir sind Lilly und
Jassi.
Wir sind ein Podcast-Duo aus Österreich. Ich bin die Lilly, ich habe keine Ahnung vom Podcast und die Jassi wird mir jede Folge einen Fall präsentieren. Wir sind heute bei unserer 6. Episode angelangt, was uns sehr, sehr froh macht, dass wir das so lange auch durchgezogen haben, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Voll.
Ich muss mich gleich zu Beginn entschuldigen, ich bin ein bisschen verkühlt, das heißt, falls ihr irgendwelche grauseligen Rotzgeräusche hört, das bin ich, es tut mir sehr leid. Es ist leider immer bei Frauen, gell, dass das nicht wirklich sehr attraktiv klingt. Bei
Männern weil Männer rotzen nämlich so geil. Also wenn ich einen Mann rotzen höre, dann denke ich mir so, bist du narrisch.
Aber da gibt es ja eine Folge von Family Guy, wo der Peter so verschnupft ist und er sich so sexy anhört. Und danach versucht er absichtlich krank zu werden und er hört sich nicht mehr sexy an.
Da gibt es auch eine Folge von Friends, wo die, Gott, ich weiß den Namen nicht, die Blonde, Hippie.
Ja, ich weiß, wen du meinst.
Du weißt, wen ich meine. Ja. Wo sie eben auch, die singt ja und ist jetzt nicht so eine begnadete Sängerin, aber da verkühlt sie sich und dann singt sie auch in so einer sexy, tiefen Stimme und versucht dann auch krank zu werden. Also,
wer und hört sich dann auch nicht mehr sexy an.
Ja.
Ja, also versucht es bitte nicht, bewusst krank zu werden.
Nein.
Es ist nicht sexy. Starten wir gleich mit unserer Nachhilfegruppe. Wir haben letzte Episode kurz geredet über dieses Phänomen, man soll nicht, wenn man in Hilfe gerät, wenn man Hilfe benötigt, soll man nicht Hilfe schreien, sondern Feuer.
Genau.
Deutsch. Weil dann kommen alle Leute und mir ist aufgefallen, dass das in irgendeinem Film vorkommt. Ich weiß jetzt, welcher Film das ist, und zwar Das Schweigen der Lämmer.
Ja.
Ja, und was noch in der Nachhilfegruppe behandelt werden muss, sind die Miranda Rights. Das haben wir letzte Folge ein bisschen angeschnitten.
Ja, wir haben das angeschnitten und ich habe eben gesagt, da ist es ja gegangen um so Befragungen oder Verhöre und dass das sehr taktisch geführt wird und dass da eben ganz viele Richtlinien gibt, die nicht nur teilweise psychologisch sind, sondern eben auch rechtlich. Und da haben wir gesagt, bei der Brittany Norwood war das ja so, dass diese eine Tür offen stand. Somit war noch nicht gegeben, dass sie ihr die Miranda Rights vorlesen mussten. Wir haben dann gesprochen, die Miranda Rights, man weiß einfach, was das ist. Man kennt es aus Filmen, Fernsehserien, ja.
Genau, das ist dieses Ganze, sie haben das Recht zu schweigen, sie haben das Recht auf einen Anwalt, wird ihnen einer gestellt.
Und dann habe ich gesagt, ich weiß, es beruht auf einem Fall, aber ich wusste nicht mehr welcher. Das habe ich mir jetzt angeschaut. Und zwar im Jahr 1963 wurde ein Mann namens Ernesto Miranda, aber Miranda.
Das ist ja spannend. Ja. Ich habe geglaubt, es geht um den weiblichen Vornamen.
Hatte ich auch so im Kopf, aber nein. Und der wurde wegen Raubes, Entführung und Vergewaltigung festgenommen. Er wurde dann von der Polizei verhört und legte auch gleich ein Geständnis ab. Ja. Er wurde dann schuldig gesprochen. Und was da aber spannend war, dass die Staatsanwaltschaft nur sein Geständnis als Beweismittel angab. Ja, also wirklich, da war nur ein Beweismittel, das war dieses Geständnis, das war eindeutig. Aber Mirandas Anwalt hat dieses Urteil dann angefochten mit der Begründung, weil Ernesto Miranda seine Rechte, vor allem der 5. und 6. Artikel der amerikanischen Verfassung, nicht von den Ermittlern erklärt wurden. Das heißt, der 5. Artikel ist eben das bekannte, das Recht zu schweigen. Der 6. Artikel der Verfassung ist das Recht auf eine Vertretung, also einen Anwalt. Und der oberste Gerichtshof von Amerika, also wirklich die letzte Instanz, da waren viele Berufungen dazwischen, und die letzte Instanz, der oberste Gerichtshof, hat dann für Ernesto Miranda entschieden und er wurde freigelassen. Nach diesem Urteil wurden Gesetze und strengere Richtlinien eingeführt, um so etwas in Zukunft zu vermeiden, weil der Ernesto Miranda wirklich eindeutig schuldig war. Und er wurde dann auch ein zweites Mal vor Gericht gestellt. Das Geständnis konnte nicht als Beweismittel verwendet werden. Aber sie haben so viele andere Zeugenaussagen, Beweismittel gehabt, dass er dann zu einer Freiheitsstrafe von 20 bis 30 Jahren verurteilt wurde. Also spannend. Deswegen heißen die Miranda Rights Miranda Rights.
Und wegen guter Führung wurde er nach 2 Tagen entlassen.
Nein, Gott sei Dank nicht.
Die Miranda Rights.
Die Miranda. Im Österreich, ja, bei uns. Was heißt das? Gibt es das bei uns auch? Ja, gibt es.
Ja,
das ist die sogenannte Rechtsbelehrung. Und zwar nach dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, Paragraph 13a.
So, und jetzt kommt's.
Die Behörde hat Personen, die nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter vertreten sind, die zur Vornahme ihrer Verfahrenshandlungen nötigen Anleitungen in der Regel mündlich zu geben und sie über die mit diesen Handlungen oder Unterlassungen unmittelbar verbundenen Rechtsfolgen zu belehren.
Das wäre lustig, wenn das die Polizisten vortragen müssten.
Das wäre total lustig, das wird keiner schaffen. Aber was heißt das auf gut Österreichisch? In Österreich solltest du keinen Anwalt anwesend haben, müssen dir deine Rechte mündlich von einem Gesetzesvertreter mitgeteilt werden.
Ja.
Da gibt es das Informationsrecht, das Verteidigungsrecht, Verfahrensbeteiligungs- und Verständigungsrecht. Ja. Okay. Sehr ähnlich eigentlich wie in Amerika. Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, war, dass in Österreich diese Informationspflicht, die Ermittlungsbehörden aber in Ausnahmen auch erst zu einem späteren Zeitpunkt nachkommen können, sollte da Gefahr im Verzug sein.
Okay.
Also,
das heißt, im Worst Case quasi, wenn jetzt schnell Handlung notwendig ist, Dann darf auf das verzichtet werden und dann später nachgetragen werden.
Ja, und das ist halt schon ein Unterschied zu Amerika, weil da eben gibt es ja Fälle, so wie jetzt beim Miranda, das war der erste, und auch viele Fälle danach, wenn diese Informationspflicht, diese Miranda Rights nicht vorgelesen werden, dann ist das ungültig, das Geständnis, das ganze Verhör teilweise. Ja. Also ein spannender Unterschied.
Mhm.
Ja, und jetzt kommen wir schon zu unserem Fall.
Yeah!
Hey, Sean, Lilly. Ja, Talar, lite svenska.
Wie cool ist das? Die Jassi spricht Schwedisch.
Lite, ganz ein bisschen. Bisschen, ja.
Aber so schön.
Naja, ich glaube, sollten uns Schweden zuhören, was ich bezweifle, würden die sagen, nein, das klingt wahrscheinlich nicht sehr gut. Aber ich lerne eben gerade Schwedisch. Und da habe ich mir gedacht, ich präsentiere dir heute einen Fall aus Schweden.
Ja, wie cool ist das denn?
Ja, und in Schweden, man kennt es, diese Krimi-Szene, also diese Krimi-Fernsehsendungen und Filme sind ja schon fast ein eigenes Genre heutzutage.
Ja,
also
stimmt. Es
ist total berühmt. Ja. Und mir ist dann...
Ganz kurz, ich kenne auch ganz viele Bücher, die irgendwie mit Kriminalfällen und so weiter zu tun haben, die...
Von schwedischen Autoren,
ja, ja,
da
genau.
Gibt es auch ganz, ganz viele. Ist mittlerweile schon fast ein eigenes Genre.
Mhm.
Und da habe ich einmal von einem Fall gehört, und zwar auch in einem anderen Podcast, der mich sehr gefesselt hat.
Mhm.
Und zwar, wir befinden uns im Jahr 2004 in einem kleinen Dorf namens Knutby im Bezirk Uppsala.
Knutby! Wie Knutby. Süß ist Knutby!
Ja, und zwar im Bezirk Uppsala.
Ist ja auch süß.
Ja. Okay. Solche Namen, also es kommen noch ein paar schwedische Namen vor. Ich werde mich bemühen, sie richtig auszusprechen. Ich kann aber nichts versprechen. Und es gibt auch schon das erste Bild.
Du kannst
Bild
dich nur fair sprechen.
Ich kann mich nur fair sprechen.
Das okay, das erste Bild. Ich drehe um. Ich sehe eine Landkarte von oben und ein paar typisch schwedische Häuser. In Rot gestrichen.
Ja.
Sehr ja, ländlich. Also man sieht sehr viel Natur, Wälder und Bäume. Und auf der Landkarte sieht man auch, dass das schon mehrere Häuser in den Gassen stehen, aber grundsätzlich
sehr klein
und umgeben von Wald und Feld und
genau.
Land.
Genau, und das ist Knutby.
Knutby.
Und 2004 lebten da ca. 530 Menschen. Also ich glaube, das sieht man auch an der eben Landkarte.
Ja.
Es ist nicht groß.
Also es sind nur wenige Gassen mit den Häusereien hintereinander.
Genau, oder? Ja. Und ich habe dir da was eingekreist. Siehst du, was das ist?
Ja, ein Friedhof. Also man
Nein,
nicht.
Was
also,
ist neben einem Friedhof immer?
Also die Kirche.
Genau, die Kirche.
Ja. Gut, also man sieht das Kreuz.
Ja.
Und aber daneben der Friedhof, oder? Ist das nicht der Friedhof? Da?
Ja, das könnte der Friedhof sein. Okay. Man kann es jetzt schwer erkennen, aber ich denke, ja, da ist schon ein Friedhof daneben. Und das ist in Knutby, die Kyrka, das heißt Kirche.
Cool.
Und die Kirche liegt total zentral in Knutby, wenn du dir das Bild anschaust.
Ja.
Und auch in unserem heutigen Fall wird sie sehr oft vorkommen. Nicht die Kirche an sich, aber
Knutby.
Alle Beteiligten, die heute im Fall vorkommen, waren Mitglieder der sogenannten Pfingstbewegung.
Okay.
Sagt dir das was?
Puh, nein.
Mir auch nicht.
Ist das aber eine Religion?
Genau, ja. Also war jetzt schon ein bisschen klar von meiner Einleitung. Ja.
Also ich glaube, ich habe das schon einmal gehört. War das nicht auch in dem einen Film Midsommar?
Die Pfingstbewegung, wirklich?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Oh Gott, jetzt bewege ich mich auf dünnen Eis. Das ist ja
Nein, also Midsommar spielt auf jeden Fall in Schweden, das weiß ich. Aber Pfingstbewegung, weiß ich nicht. Okay, aber es macht nichts. Ich erkläre dir nämlich jetzt genau. Ich musste es ja auch recherchieren, habe es auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, okay, das ist offensichtlich eine Religion. Mhm. Aber die Pfingstbewegung ist eine weltweit verbreitete christliche Bewegung, die in den meisten theologischen Fragen in der Tradition des Evangelismus steht. Mhm. Weltweit umfasst sie zwischen 200 bis 600 Millionen Menschen. Mhm. In Guatemala rechnen sich 20%, in Kenia 33% und in Brasilien 15% zur Pfingstbewegung.
Also doch ganz schön.
Ja, ganz schön und sehr in Südamerika und Afrika sind es wirklich viele Menschen. In Österreich gibt es 27 Pfingstgemeinden mit ca. 4000 Mitgliedern. Mhm. Und in Knütbü, wo wir uns heute befinden, gehörten 2004 ca. 100 Knütbüer zur Pfingstgemeinde.
Also doch ganz schön, wenn man berechnet, 500 Einwohner und davon ein Fünftel ist da bei dieser Kirche dabei.
Genau, und diese Pfingstgemeinde hieß Knütbü Philadelphia. Mhm. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fall.
Dum, dum, dum.
Am 10.01.2004, mitten in der Nacht, hörte Daniel Linde es an der Haustür klopfen. Nichts ahnend öffnete er die Tür und bevor er realisierte, was passierte, wird auf ihn geschossen. Daniel wird zweimal getroffen. Einmal in den Bauch und einmal ins Gesicht. Sein gesamtes Kiefer zersplittert.
Daniel war der Täter.
Zum Glück hatte er an diesem Abend aber Besuch von einem Bekannten, der dann sofort 112 rief. Das ist der schwedische Notruf. Mhm. Und alarmiert durch die Schüsse versammelten sich die Gemeindemitglieder und Nachbarn vor Daniels Haus. Mhm. Und das war, der Daniel wohnte in dieser Siedlung, ja, wo eben diese ganzen Pfingstgemeindemitglieder ansässig waren. Ja. Mhm. So, die waren alle Nachbarn. Und eben auch sein direkter Nachbar, der Pastor Helge Fosmo, eilte herbei und leistete sofort erste Hilfe. Und als der Notarzt eintrifft und Daniel Ärzt versorgte, begleitete Helge Fosmo ihn sogar ins Krankenhaus und hält während der Fahrt den Infusionsbeutel.
Ja.
Bevor Helge Fosmo aber in den Krankenwagen stieg, bat er einen anderen Nachbarn, seine Frau Alexandra Fosmo, zu berichten, was passiert war. Und da wird in Knütbü eine weitere schreckliche Entdeckung gemacht. Als der Nachbar an die Haustüre klopfte, kam keine Antwort. Er betrat das Haus und stellte fest, dass alles ruhig und finster war. Und er fragt sich noch, warum weder die drei Kinder noch die Alexandra Fosmo durch den Lärm vom Notarzt und der versammelten Gemeinde vor ihrem Haus aufgewacht waren.
Und auch die Schüsse.
Durch die Schüsse ist eigentlich keiner aufgewacht. Okay. Ja, aber durch die Hilferufe und es hat sich ja wirklich dann diese gesamte Gemeinde oder Nachbarschaft da versammelt. Ja. Notarztwagen, Sirenen etc. Ja.
Und ich glaube, die schwedischen Häuser sind auch nicht so gut gedämmt, dass man da jetzt...
Ich denke schon, da ist es ja sehr kalt.
Ja. Ja schon, aber die schauen so hölzern aus.
Und das ist da außen. Also die haben nicht, glaube ich, ist ein bisschen eine andere Bauart als bei uns. Ja. Aber auf alle Fälle hat er sich noch gewundert, warum ist da keiner aufgewacht. Mhm. Und er ruft dann laut Hallo, keine Antwort. Er klopfte dann an die Schlafzimmertür von Alexandra. Keine Antwort. Daraufhin betrat er das Schlafzimmer und schaltete das Licht ein. Vor ihm im Bett lag die Leiche von Alexandra Fosmo. Mhm. Die Sanitäter konnten nur noch ihren Tod feststellen. Sie hatte drei Einschusswunden. Einen im Unterleib und zwei im Schädel. Zusätzlich hatte sie eine Schnittwunde am Hals. Mhm. Also ihr wurde fast eigentlich die Kehle durchgeschnitten. Ja. Als die Polizei eintraf und die Ermittlungen aufnahmen, stellten sie fest, dass der Täter viele Spuren hinterlassen hatte. Also es war von Anfang an eigentlich eindeutig, dass das keine gut geplante Tat war oder zumindest der Täter unerfahren sein musste. Er hat irrsinnig viele Spuren hinterlassen. Und sie kontaktierten dann daraufhin Helge im Krankenhaus und teilten ihm die traurige Nachricht mit. Mhm. Und schon wenige Stunden später hatten die Ermittler ihre erste Spur, was ja auch sehr außergewöhnlich ist, ja, innerhalb von ein paar Stunden.
Ja.
Andere Mitglieder der Pfingstgemeinde machten sie auf Sarah Svensson aufmerksam. Im November 2003, nur ein paar Monate zuvor, attackierte Sarah Svensson, die damals für die Familie Fosmo als Kindermädchen arbeitete und sogar bei ihnen im Haus lebte, die schlafende Alexandra mit einem Hammer und wurde aus der Pfingstgemeinde ausgeschlossen. Ja.
Was?
Ja.
Das ist ja heftig.
Also schon heftig und eben die Polizei beginnt mit den Ermittlungen. Ja. Es wurden sehr viele Spuren hinterlassen. Dann erfahren sie diese Geschichte von anderen Mitgliedern. Und das führt dann auch direkt am nächsten Tag zur Festnahme von der Sarah Svensson. Sarah gestand sofort den Mord an Alexandra Fosmo und den versuchten Mord an Daniel Linde. Sie versicherte den Ermittlern dabei, komplett alleine gehandelt zu haben. Mhm. Auf die Frage nach ihrem Motiv antwortete sie einfach knapp: Es war das Richtige. Dann beschrieb Sarah den Tatergang. Sie hat sogar eine Karte gezeichnet für die Ermittler. Diese führte dann zur Öllandbrücke. Das ist eine Brücke zwischen dem Festland und einer kleinen Insel in der Nähe von Knutby. Und zeichnete ein, wo sie die Waffe ins Wasser geworfen hatte. Mhm. Ja. So, das war der heutige Fall. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Wow, heftig. Danke fürs Zuhören.
Na, Schmäh. Die richtig knackigen, freshen Details, die kommen jetzt erst. Unter anderem das zweite Bild.
So, ich schlage auf das zweite Bild. Wir sehen ein paar Porträts. Ganz oben links sehen wir Alexandra Fosmo.
Die Verstorbene.
Die Verstorbene. Daneben Daniel Linde. Darunter Helge Fosmo und Sarah Svensson. Also alle vier Leute sind attraktive junge Menschen. Ich weiß nicht, wie alt werden die sein? Zwischen 30 und 45, 50?
So. Lustigerweise ist Alexandra Fosmo die Jüngste.
Okay,
hätte sie ich jetzt nicht ist am 23, 24.
Oh, oh Gott. Ja? Entschuldigung, Alexandra.
Na, kein Problem. Hätte ich aber auch so eingeschätzt. Mhm. Aber auf alle Fälle alles junge, attraktive Menschen, ja, oder? Würdest du schon sagen?
Ja, total nett. Auch die Sarah Svensson lächelt in die Kamera.
Ja, überraschend, oder? Ja. Nachdem sie gerade einen Mord und einen versuchten Mord gestanden hat.
Ganz extrem, ja.
Ja, dann kommen wir eben zu den knackigen Details.
Es ist lustig, dass du knackig sagst. Ich habe letztens mit meinen Arbeitskollegen geredet, dass ich immer knackig sage und wir haben uns überlegt, woher das kommt.
Anscheinend von mir oder?
Oder umgekehrt. Wir haben uns das selber irgendwie angeeignet. Also wir etablieren jetzt knackig.
Sehr knackig. Was auch sehr knackig war, das Geständnis von Sarah enthielt so viele Informationen, dass die Ermittler sofort Maßnahmen ergriffen, um die Beweggründe für die Taten besser zu verstehen. Aufgrund der Vorgeschichte, also dieser Attacke an Alexandra und der Tatsache, dass Sarah immer wieder erwähnte, sie habe allein gehandelt, begannen die Ermittler an ihren Aussagen zu zweifeln.
Und ganz kurz nochmal fürs Verständnis. Sarah war die Babysitterin von Alexandras
und Helges
Kindern.
Genau, okay. Drei Kinder, ja.
Wo wir jetzt noch nicht wissen, was mit denen ist?
Den Kindern geht's gut.
Okay.
Den Kindern geht's gut, da ist nichts passiert. Genau, Helge Fosmo und Alexandra Fosmo waren verheiratet. Mhm. Die drei Kinder sind aber von Helges erster Ehe.
Okay.
Und Sarah war das Kindermädchen.
Okay.
Und hat wenige Monate zuvor die Alexandra mit einem Hammer attackiert. Ja. Und eine Frage, die sich die Ermittler eben auch stellten, warum hat Helge, der quasi fromme Pastor, ja, der beliebte Pastor in der Gemeinde, damals nicht die Polizei verständigt? Weil sie konnten keine Aufzeichnungen über diese Attacke finden, sondern haben das ja eben erst von den Pfingstgemeindlern erfahren, dass diese Attacke stattgefunden hat. Was glaubst du, was könnte es jetzt für einen Beweggrund geben, dass der Helge das oder auch die Alexandra nicht der Polizei meldet, wenn das Kindermädchen die Frau attackiert?
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in so einem kleinen Dorf einfach unter verschlossenen Türen geregelt wird und gerade so, wenn das mit Kirche und so weiter zu tun hat.
Pfingstgemeinde, ja.
Und wenn sie auch im Haus lebt und sie eine junge, hübsche, blonde Frau ist, vielleicht gab es da ein Gspusi.
Ein richtiges Gspusi, da hast du recht. Gspusi.
Was natürlich umso dramatischer ist, wenn man sich denkt, der Pastor mit dem Kindermädchen.
Ja, richtig, ja. Sehr, sehr gut erkannt. Und nur auch noch ganz kurz zum Verständnis, die Alexandra Fosmo, die Ehefrau, war jünger als die Sarah. Weil du gerade gesagt hast, ein junges, blondes Mädchen. Lustig, nein, die Sarah war älter als sie. Ja.
Aber nicht viel.
Nein, ich glaube, die Sarah, ich lehne mich aus dem Fenster, aber Ende 20.
Ja.
Ein paar Jahre halt älter.
Aber auch sehr jung. Also
sehr jung,
23
ja.
ist relativ
jung. Ja. Ja, Helge und Sarah haben wir Gspusi gehabt. Ja. Und wie du gesagt hast, das Kindermädchen, die im Haus lebt, ja, auch sehr unüblich eigentlich, dass die da im Haus lebt. Eine Begründung dafür war, dass Helge krank war.
Mhm.
Ja, und diese Krankheit hat sich erst entwickelt, nachdem Sarahs Ehemann sehr eifersüchtig wurde. Das heißt, Sarah war auch verheiratet und ihr Ehemann, dem ist es einfach komisch vorkommen. Die ist permanent nur beim Pastor Helge gesessen.
Hat er auch dort gewohnt?
Nein. Da haben sie noch separat gewohnt.
Ach so, okay.
Und dem ist es einfach komisch vorkommen, dass seine Frau so viel Zeit mit dem Pastor verbringt. Ja? Und die haben da gebetet und die Sarah hat leider relativ jung ihre Mutter verloren. Okay. Und das war irgendwie so, da haben sie sehr viel gebetet. Und der Pastor hat dann gesagt, er hilft dir über diesen Verlust hinweg zu kommen.
Aufarbeiten einfach.
Genau. Ja, das, beim Beten ist es ja dann nicht geblieben. Sie haben dann eben ihre Spuse angefangen. Und die Sarah war dann einfach in einer Zwickmühle. Ihr Mann war schon komplett angefressen und hat gesagt, du bist nur mehr beim Pastor, das geht so nicht. Mhm. Und den Druck hat der Helge gespürt. Und so war sein Ausweg eben diese Krankheit. Mhm. Er war dann sehr krank und war sogar ein, zwei Tage im Krankenhaus, ja, mit Schmerzen, verschiedensten Schmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, ich weiß nicht, Herzschmerzen. Mhm. Und nur, wenn Sarah anwesend war, ist es ihm besser gegangen.
Okay, wow. Ja. So kann man es auch machen.
Und so ist die Sarah dann eben eingezogen im Haus. Zuerst im Gästezimmer.
Natürlich nur, um dem armen Pastor seine Schmerzen zu nehmen.
Ja, und nach einer Weile waren diese Schmerzen in der Nacht auch immer so stark, dass sie dann die Ehefrau Alexandra ins Gästezimmer verbannt haben und Sarah im Gästezimmer von Helge übernachtet hat, ja. Aber ja, nur rein, um zu beten. Natürlich. Und seinen Schmerz, zu stillen.
Ja. Ja, so kann man es machen.
So ja, kann man es auch machen, ja. Durch Interviews mit den anderen Pfingstgemeindemitgliedern stellte sich dann heraus, dass diese Affäre relativ bekannt war. Und zwar aus dem Grund, weil sich Helge ein Jahr davor von Alexandra scheiden lassen wollte. Mhm. Aber der Helge war nicht der einzige Pastor in dieser Pfingstgemeinde. Und die andere Pastorin, und zwar die Osa Walder, genehmigte diese Scheidung nicht. Ja? Mhm. Zum einen vielleicht, weil Alexandra Fosmo ihre Schwester war.
Okay.
Ja, kann man jetzt ein bisschen schon, ja, okay, ja, ja. Aber zum anderen vielleicht auch deshalb nicht, weil sie selbst der Gspusi mit Helge gehabt hat.
Der Helge ist ein Hund. Mhm. Na, bummst die.
Ein bisschen, ja, grenzwertig, aber es wird jetzt noch wilder.
Mm. Ist aber auch heftig, dass er mit der Babysitterin
ja,
und mit der Schwester der Frau eine Affäre hat.
Die auch Pastorin ist, ja.
Auch Pastorin,
also,
ist. Er auch Pastor.
Ja, und das ist, ja, es wird noch wilder,
okay,
weil als Affäre dürfen wir das ja eigentlich nicht bezeichnen. Ja? Osa Waldau war nämlich in der Pfingstgemeinde bekannt als die Braut Christi. Mhm. Die Gemeinde hatte einen festen Glauben, Jesus würde sehr bald wieder zur Erde zurückkehren und durch Visionen und Prophezeiungen der Pastoren von Knütbü, eben Helge und Osa, lebten sie in dem Glauben, dass Osa die auserwählte Braut Christi sei. Das war die Überzeugung. Und sie haben alles für Osa getan. Ja? Wirklich ihr Essen zubereitet, ihr das Gewand in der Früh hergerichtet. Okay. Ja, da gab es so richtig teilweise so Schichtmodelle, wer wann die Osa jetzt glücklich macht. Ja. Und eine Sache, die Osa und auch Helge immer gepredigt haben, war die Liebe, die Nächstenliebe.
Ja, ja, natürlich.
Es war in Knütbü ganz üblich, dass man sich mit innigen Umarmungen begrüßt und teilweise auch richtigen Küssen. Mhm. Das wurde halt immer gepredigt. Liebe praktizieren ist sehr wichtig in unserer Pfingstgemeinde.
Ja, und es geht dann auch über körperliche Liebe.
Ja, und es wurde, also es ist aber auch wirklich so weit gegangen. Ich meine, dieser Ehebruch, der war ja eigentlich nicht in Ordnung, aber es wurde schon gesagt, dass die Ehepartner untereinander sehr viel sich einigen,
ja,
sollen, weil das ist ja auch Liebe, ja. Und
natürlich,
so kommst,
ja,
du Gott näher,
ja,
durch diese, ich weiß es nicht, Höhepunkte.
Ja. Ja, wenn ich mit quasi Gottes entsandter Frau.
Naja, Moment, da komme ich ja nämlich jetzt dazu, weil diese Braut Christi, ja, das ging so weit, dass es eine richtige Zeremonie gab, ja, in der Osa Jesus heiratete.
Okay. Was? Okay.
Ja, also wirklich eine richtige, wie eine Trauung, eine kirchliche Trauung gab es da. Ja, die Orsa war aber eigentlich schon verheiratet, und zwar mit dem Patrick Waldau. Den lernte sie Jahre zuvor in Uppsala kennen, als sie dort Pastorin war. Und sie hatte damals mehrere Affären mit minderjährigen Burschen im Alter von 16 bis 18 Jahren. Mhm. Einer von ihnen Patrick. Und sie wurde da aber nie angeklagt oder angezeigt, sondern einfach quasi von dieser Gemeinde, Pfingstgemeinde Uppsala verbannt. Ja? Mhm. Und wo der Patrick dann 18 war, da haben sie dann geheiratet. Mhm. Also Orsa ist nicht nur die Braut Christi, sondern eigentlich auch die Braut von Patrick, aber der hat das alles hingenommen. Also der hat das in seinem Glauben, hat wirklich daran geglaubt, nein, sie ist die auserwählte Braut von Jesus und er muss das so hinnehmen, dass sie jetzt auch Jesus heiratet. Mhm. Und nach dieser Zeremonie, dieser wirklichen kirchlichen Trauung, ja, hat die Orsa dann aber gemeint, ja, sie spürt Jesus, ja, und sie ist so verbunden mit ihm, sie ist jetzt seine Frau, aber diese körperliche Liebe, die kann er ihr ja nicht geben, bis er zur Erde zurückkehrt.
Okay.
Und naja, wer passt da jetzt recht gut in das Schema?
Der liebe Herr Pastor, der Gott am nächsten ist.
Genau, der Helge. Der war quasi so der Channel for Jesus und hat dann die Orsa befriedigt.
Und ihr körperlich das gegeben, was Jesus nicht konnte.
Genau, ja. Oh, das ist die blasphemischste Folge. Ganz kurz nur, bitte nehmt uns das nicht übel. Das ist eine wahre Geschichte, ja.
Also wir wollen da niemanden irgendwie schlecht reden.
Gar nicht,
keine, nicht über Religionen oder so urteilen.
Nein. Aber ich glaube,
über Menschen urteilen wir.
Über Menschen. Und ich glaube, man darf jetzt auch sagen, diese Pfingstgemeinde in Knütbü ist auch keiner anderen Pfingstgemeinde gleichzusetzen. Hoffe ich.
Hoffentlich, ja. Also falls ihr von anderen Pfingstgemeinden, die Ähnliches praktizieren, falls ihr davon Bescheid wisst, bitte sagt uns Bescheid. Wir wollen Gossip.
Genau, ja. Oder meldet es vielleicht gleich den Behörden. Ja. ja, also das war eben eigentlich keine Affäre. Sondern Jesus Christ, der durch Helge mit Asa den Akt
die körperliche
vollzieht
Nähe
und einfach, die körperliche Nähe auslebt. Ja. Und da habe ich da jetzt auch ein Bild mitgebracht.
Oh Gott, will ich das sehen?
Das ist die Orsa Waldau.
Okay. Aber die ist älter.
Etwas, ja. Sie ist Ende 30.
Sie sitzt mit Kopfhörern vor einem Mikrofon. Sie nimmt wahrscheinlich gerade einen Podcast auf.
Ja, und heute unser Gast, Orsa.
Nein, ist sie nicht. Aber ja, eine trotzdem hübsche, attraktive Frau.
Ja, das würde ich auch sagen, ja. So, jetzt kennst du schon mal alle Protagonisten da in unserer Geschichte. Es ist eine komplizierte Geschichte, ja. Hast du irgendwelche Fragen, möchte ich?
Nein, dabei kenne ich mich hoffentlich soweit aus. Also jetzt noch einmal kurz im Klartext. Daniel wurde angeschossen. Alexandra wurde erschossen und getötet. Ja. Alexandra ist mit Helge verheiratet. Helge ist der Pastor.
Ja, der fromme.
Der fromme Pastor. Helge hatte ein knackiges Gspusi mit Alexandras Schwester Orsa, die auch Pastorin war in der Gemeinde.
Die Braut Christi.
Und ein knackiges Gspusi mit Sarah, die das Kindermädchen war von Alexandra und Helge, beziehungsweise Helges Kindern.
Genau, wow. Super zusammengefasst. Ich freue mich, dass du mir da so gut folgen konntest, weil es ist schon ein bisschen kompliziert, diese Geschichte.
Ist knackig.
Der Helge, der hat halt mit vielen Frauen am Kirtag getanzt. Ja. Und nachdem den Ermittlern die Komplexität des Falles bewusst wurde, befragten sie Sarah erneut. Ja? Mhm. Sarah hat ja schon gestanden, den Mord, hat mehrmals behauptet, sie habe allein gehandelt. Und nach neuen Entdeckungen, ja, wer da mit wem und was da alles passiert ist. Und die Sarah hatte die Alexandra schon vorher attackiert, ja, haben sie einfach mehrmals erneut befragt. Und daraufhin brach Sarah weinend zusammen und erzählte ihnen, in wessen Auftrag sie gehandelt habe.
Im Auftrag des Teufels.
Fast. Genau das Gegenteil.
Im Auftrag von Jesu Christo.
Auch fast.
Helge. Außer
Gott.
Also ja, Gott.
Okay, im Auftrag von Gott.
Okay.
Das war ihre Aussage. Sie hat dann gesagt, nein, ich habe im Auftrag von Gott gehandelt.
Natürlich, als frommer Mensch macht man so.
Auf die Nachfrage der Ermittler.
Ja.
Ja, was heißt das jetzt? Ja? Sagte Sarah dann aus, sie habe SMS-Nachrichten von Gott erhalten.
Okay.
Ja, ja. Wir sind 2004.
Also körperlich geht das nicht, aber SMS schreiben geht.
Ja, da, naja, sicher. Ja. Der ist nur am Simsen.
Also wenn ich bete, kriege ich zurück, hey, passt schon.
Genau,
ja. LG.
G-O-D. LG. LG Gott, ja. Liebe Grüße.
Grüße.
Und es wurden dann über 20 SMS, also es konnten nicht alle SMS auf ihrem Handy wiederhergestellt werden. Sie hat die ganzen Nachrichten von Gott gelöscht. Ja. Ja, das war ja da ein geheimer Auftrag von Gott. Okay. Aber es konnten über 20 SMS von einer unbekannten Nummer auf Sarias Nokia-Handy wiederhergestellt werden. Sarahs Nokia-Handy. Mhm. Wiederhergestellt werden. Zum Beispiel, ich habe da jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Ja. Sorge dich nicht und grüble nicht. So ist dein Weg zum Frieden, genau wie es seiner ist. Die Zeit verrinnt.
Wessen? Gottes? Warum redet er von sich selber in der dritten Person?
Das kann. Schreibe mir eine SMS. Frage ja, mal jetzt. Ja. So, die Zeit verrinnt. Du kannst es nicht länger vor dir herschieben. Triff eine Entscheidung und finde eine sichere Lösung. Traue niemandem. Was getan werden muss, kannst du nur selbst tun. Und noch ein SMS. Das erste Opfer ist Pflicht. Das zweite bringst du aus Liebe.
Mhm.
Ja. Bring es zu Ende. Du kannst es und du wirst es tun. Von wem, glaubst du, sind diese SMS wirklich?
Helge.
Bing, 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 bing. Von unserem Lieblingspastor Helge. Und diese SMS, ja, und diese Manipulation fand über Jahre statt. Und zwar von 2001 circa bis 2004.
Mhm.
Diese Gottesbotschaften waren auch der Grund für die Attacke an Alexandra Fosmo ein paar Monate zuvor.
Ja.
Ja, also diese SMS sind wirklich über Jahre an Sarah gesendet worden.
Mhm.
Sie dachte, das ist Gott, ja, und hat dann auch den Pastor zu Rate gezogen. Ja, hat ihm das auch erzählt. Sie sprach dann offen mit Helge über die SMS von Gott und hat ihm auch berichtet, welchen Auftrag er ihr erteilte.
Mhm.
Sarah und Helge telefonierten dann oft stundenlang und Helge zitierte die Bibel und manipulierte sie einfach weiter. Ihr Lieblingsthema war die Erzählung von Abraham und Isaak. Im Alten Testament, das kennst du sicher, befiehlt ja Gott Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern. Mhm. Abraham gehorchte ja dann, aber an dieser Opferstätte tauchte dann der Engel auf und sagt, nein, es war nur ein Test und er hält ihn im letzten Moment davon ab, seinen Sohn zu töten. Und Sarah fragte Helge mehrmals, ob es eine Parallele zu ihrer Geschichte gab und ob Gott vielleicht sie nur prüfen wolle.
Ja.
Helge verneinte. Also, na, fix nicht, ja. Das ist was
der
ganz
meint
was
das schon
anderes.
So.
Der meint es schon so, das ist was ganz was anderes, weil sie leben in der modernen Welt und das ist nicht nur ein Test. Und eine schlechte Seele darf man auf Gottes Geheiß bestrafen, war seine Aussage, ja. Also, somit ist auch ein Mord quasi gerecht. Sarah redete sich dann ein, sie sei Gottes neuer Abraham und Alexandra war Isaak. Welche Rolle Daniel Linde zukam, wusste sie nicht. Aber sie klammert sich halt weiterhin an die Hoffnung, es sei nur eine Prüfung von Gott. Und im letzten Moment quasi, das war so ihre Hoffnung, im letzten Moment
kommt die SMS. Haha,
Schmäh. Schmäh. War nur ein Schmäh.
War nur Schmäh.
Ja, aber die Nachrichten zeigten letzten Endes Wirkung. Sarah sah einfach keinen Ausweg, Gottes Wille war ihr Befehl. Und es war Zeit, Alexandra und Daniel zu ermorden.
Naja, gut. Also, sei mal nicht böse, aber ja. Ja, überhaupt, wenn du schon vorher sagst, diese Religionsbewegung, das ist quasi eine Mischung aus Evangelisten und Christen. grob jetzt ganz vereinfacht. Das heißt, da gibt es nichts mit irgendwie Gewalt und Opfer und so weiter. Also wenn ich mir das Christentum anschaue und
nein, natürlich nicht. Aber wenn du dir jetzt diese Pfingstgemeinde Knütbü hernimmst, ja, naja, da gibt es auch die Braut Christi, ja, die vom Pastor befriedigt wird, weil das ist jetzt der Wille von Gott und sie muss bedient werden. Mhm. Und das war ja auch unter extremen Umständen. Also die Orsa Waldau war die Braut Christi und was sie sagte, war quasi Gesetz. Mhm. Und sie war auch nicht besonders nett zu den anderen Gemeindemitgliedern. Mhm. Das muss man an der Stelle wirklich sagen. Darauf komme ich nachher noch zurück. Also da war schon ein sehr strikter Ablauf und was sie gesagt hat, das war halt so.
Ja, aber irgendwie logisch, wenn ich schon so weit bin, dass ich bedient werde im 24 Stunden am Tag und dass ich Leute abwechseln müssen, dass die irgendwie meinen Wünschen nachkommen, dann ist das logisch, dass das nicht mit sehr viel Freundlichkeit und also Liebe passiert, sondern einfach, die hat es halt volle Wäsche ausgenutzt.
Und in dem Punkt eben, weil du jetzt gesagt hast, naja, quasi Mord und so weiter, das kann man ja nicht mit sich vereinbaren, als Sarah quasi, als Gläubige. Eben, wenn man sich diese Pfingstgemeinde Knütbü anschaut, ach, da ist schon einiges gegangen, was nicht quasi der normale, gläubige, religionskonforme Weg wäre. Mhm. Ja. Und die Sarah hat sich ja verglichen mit Abraham und Alexandra mit Isaac.
Ja.
Aber sie war sich der Rolle von Daniel Linde unklar. Was glaubst du, was das Motiv war, Daniel Linde zu ermorden?
Also mir ist jetzt nur diese eine SMS aufgefallen, wo er irgendwie geschrieben hat, das erste Opfer ist
Pflicht
und das zweite Opfer passiert dann aus Liebe.
Ja.
Dass das vielleicht irgendwie zu tun hat?
Ja, Liebe, da bist du sehr nah dran, weil unser Dirndljäger, der Helge, hatte eine weitere Affäre.
Und zwar mit Daniel.
Nein, Daniel Lindes Frau.
Okay.
Die Annette Linde. Mhm. Das ist irgendwie wie bei Reich und Schön, nur ein bisschen kranker. Und als dann die Ermittler dieses weitere Geständnis quasi von Sarah hatten, das waren die SMS von Gott. Gott hat mir das aufgetragen, und sich da einfach immer ein noch klareres Bild ergeben hat. Und sie auch auf die Affäre dann gestoßen sind von Annette Linde und Helge Fosmo, Daniels Frau, haben sie alles gegeben, um Sarah davon zu überzeugen, dass diese SMS nicht von Gott waren, sondern von Helge kamen. Ja. Und es gelang ihnen dann zu beweisen, dass die unbekannte Nummer zu Helges zweitem Telefon gehörte. Mhm. Das hat, glaube ich, den Ermittlern einiges gekostet an Überzeugungskraft und die Sarah da auch so weit zu bearbeiten, dass sie das dann irgendwie einsieht, weil das ja eine jahrelange Tortur vorher schon war.
Logisch, wenn ich so weit gehe, dass ich Menschen umbringe, dann ist es nicht leicht, dass dann wer herkommt und sagt, na, das war der, dann bin ich ja schon so in dem drinnen. Genau. Also wenn ich so weit gehe, Menschen zu ermorden, ist logisch, dass das dann nicht in 5 Minuten abgearbeitet ist.
Ja. Da war aber ein Punkt zum Beispiel, dass die SMS kam ja von der unbekannten Nummer. Mhm. Dann hat Sarah natürlich ja sehr viel, wie ich erwähnt habe, mit Helge telefoniert und das immer mit ihm durchgesprochen, so ein bisschen in der Rolle als Pastor und auch, weil sie ihn ja wirklich geliebt hat, muss man auch sagen. Aber was die Ermittler ihr dann auch zeigen konnten, ist, dass die Nummer vom zweiten Telefon eigentlich Sarahs alte Handynummer war. Und zwar war das die Handynummer, die sie hatte, wo sie bei den Fosmos gelebt hat. Mhm. Also in der Zeit, vor der Attacke an Alexandra im Schlafzimmer mit dem Hammer, hat sie ja dort gelebt. Und da hat sie quasi ein Diensthandy bekommen. Als Kindermädchen hat sie ein Handy bekommen. Ja. Und als sie dann verbannt wurde nach der Attacke an Alexandra, wurde sie ja von Knütbü verbannt, hat sie das Handy dort lassen. Und von diesem Handy sind auch SMS von Gott gekommen. Mhm. Und da konnten sie irgendwie so ein bisschen zeigen, so nein, das war ein Handy, was wirklich in Helges Besitz war. Und du kennst dieses Handy. Und sie haben das gut gemacht, mit viel Feingefühl und haben es dann geschafft, dass Sarah einwilligte, gegen Helge auszusagen.
Mhm. Das hört sich irgendwie an, als wäre das im, weiß ich nicht, 1800 irgendwas passiert.
Ja, kann man sich gar nicht vorstellen,
dass das 2004 war.
Aber was ich dazu vielleicht sagen kann, ist, dass diese Pfingstgemeinde Knütby, Philadelphia, sehr abgeschottet lebte. Ja. Also die durften nicht Fernsehen, die durften nicht Radio hören. Dieses typische, es ist schon sehr sektenmäßig. Ja. Das wird auch ganz, ganz viel behandelt. Ja. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, dieser Fall hat in Schweden irrsinnigen Medienrummel verursacht. Ja. Also das war wirklich die Schlagzeile monatelang. Ja. Und da hat sich eben auch herausgestellt, dass diese Gemeinde so abgeschotten lebt. Ja. Und das ist ja oft so bei solchen Sekten. Das ist natürlich ein Weg, um diese Fantasien oder Prophezeiungen, wie sie es verkaufen, als glaubwürdig zu gestalten. Ja. Wenn man nicht in der realen Welt, sage ich mal, lebt und das einfach nicht mitbekommt drumherum, na, dann glaubst du das halt einfach eher. Das ist jetzt die Braut Christi. Ah ja, natürlich ist das die Braut Christi. Ja. Wer soll es sonst sein? Ja, was sagst du jetzt so?
Na, Bumste. Das ist schon sehr extrem. Also ganz extrem reich und schön, wie du vorher gesagt hast.
Ja, nur krank, ja.
Ja, und halt einfach erschreckend, dass man es, weiß ich nicht, nur wegen Gspusis eigentlich, da komplett die Sau rauslässt. Und
ja, das ist aber eines der bekanntesten und ältesten Motive der Welt, ist die Leidenschaft.
Ja.
Sagt man ja so. Und ich denke, dass das hier auch der Fall war. Ich glaube auch, der Dirndl-Jäger, oder was habe ich gesagt, der Helge, konnte Sarah auch nur deswegen so gut manipulieren, weil da ja schon Gefühle im Spiel waren.
Ja.
Also das hat sicher dazu beigetragen.
Ja, logisch.
Ja, jetzt kommen wir zum Prozess und quasi den Haftstrafen. Mhm. Sarah Svensson. Nach einer langen Gerichtsverhandlung wurde folgendes Urteil verkündet. Sarah wurde wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer stationären psychiatrischen Behandlung in einem speziellen, in einer speziellen Anstalt verurteilt. Da gab es auch ein spezielles Entlassungsverfahren. Bei ihr wurde eine psychische Störung mit religiös gefärbten Überzeugungen von psychotischem Wert diagnostiziert. Mhm. Und sie wurde 2011 aus der Anstalt nach nur 7 Jahren entlassen.
Okay.
Also sie hat 7 Jahre in dieser psychiatrischen Anstalt verbracht, wurde dort auch intensiv behandelt, muss man sagen. Und 2011 wurde sie entlassen. Findest du das gerecht?
Nein, absolut nicht. Also wie in eigentlich jedem Fall, den wir bis jetzt durchgenommen haben, war das immer so total banal, wie wenig lang diese Leute dann inhaftiert waren. Oder halt wie bei ihr, sie war ja nicht inhaftiert, sie war ja rein nur in dieser psychiatrischen Anstalt.
Mhm. Ich meine, das war schon, also sie hat die Anstalt nicht verlassen können. Das war 24 Stunden Aufsicht und Betreuung.
Aber ist sicher trotzdem noch was anderes als eine richtige Haftstrafe.
Natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, ich finde das schwierig abzuwiegen. Ja. Auf der einen Seite bin ich bei dir, 7 Jahre, sie hat eine junge Frau ermordet und Daniel Linde angeschossen, verletzt. Ja. Das war ein versuchter Mord.
Ja, überhaupt, sie hat ihn ja auch in den Kopf geschossen. Also das war ja richtig, nicht ich will den verletzen, sondern
vorsätzlicher
Mord.
Ja. Ja. Und also dafür sind
hat
7 Jahre...
durch Glück irgendwie überlebt.
Ja.
Und nicht aufgrund von, sie wollte nur quasi verletzen oder so.
Ja, der Daniel, der hat einen Schutzengel gehabt. Der Einzige. In ganz Knütby. Nein, wie gesagt, auf der einen Seite, für das, was sie getan hat, ist 7 Jahre am ersten Blick sehr wenig. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass sie auch viel durchgemacht hat und diese Sekten, dieses Kultmäßige, ist auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Generell bin ich bei dir 7 Jahre für diese Straftaten.
Ja, wobei die Aussage mit, sie hat ja auch viel durchgemacht, das kann ich so nicht unterstreichen.
Ja.
Weil jeder hat sein Backel zu tragen, sein Kreuz zu tragen, wenn man beim Glauben bleiben. Nein, also da könnte ich ja bei jedem, weiß ich nicht, Mörder oder Serienmörder sagen, weiß ich nicht, der arme Typ, der raubt ja auch nicht die Bank aus, weil er irgendwie so viel Geld am Konto hat und noch mehr will, sondern weil er halt irgendwie da schon, von vornherein sein Laster trägt. Also, ja.
Na, da gebe ich dir komplett recht. Die 7 Jahre sind etwas wenig und wie du gesagt hast, es kann keine Ausrede sein oder keine Begründung. Sie hat es halt auch schwer. Ja, jetzt kommen wir zu unserem Lieblingspastor,
Helge.
Helge Fosmo wurde wegen Anstiftung zum Mord und Anstiftung zum versuchten Mord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
Das ist gar nicht schlecht.
Ja.
Er musste aber tatsächlich nur 3 Jahre absitzen wegen guter Führung.
Nein, ich habe noch ein anderes knackiges Detail für dich. Und zwar, Helge wurde während diesem Gerichtsverfahren und diesem Prozess, ja, und den Ermittlungen auch des Mordes an seiner ersten Frau beschuldigt. Aber nicht verurteilt.
Ja? Was passierte mit der ersten Frau?
Seine erste Frau, Helene.
Das ist die Frau, von dem die Kinder sind.
Genau, die Mutter der Kinder. Helene Fosmo kam unter mysteriösen Umständen Jahre zuvor ums Leben. Im selben Haus wie die Morde. Also wie der Mord an Alexandra passiert ist.
Ja.
Im selben Haus. Helene Fosmo wurde damals von Helge und einem anderen Pfingstgemeindemitglied mit einer tödlichen Kopfverletzung in der Badewanne gefunden. Ihr Tod wurde damals als Unfall eingestuft, aber aufgrund der neuen Geschehnisse eben ermittelte die Polizei erneut. Sie konnten aber nicht genug Beweise für eine Verurteilung finden.
Ja.
Ein Mitgrund war, was das Ganze dann doch die Frage aufgeworfen hatte, war es ein Unfall, war es kein Unfall. Helene hatte eine sehr hohe Dosis an Opioiden im Blut. Und somit war es fragwürdig, ob sie es geschafft hätte, den Weg zum Badezimmer zu gehen. Also sie wurde ja nicht in der Badewanne im Wasser gefunden, sondern voll bekleidet. So als wäre sie einfach gestürzt und hätte sich den Kopf am Wasserhahn geschlagen. Ja. Mit dieser Dosis Medikamenten, aber im Blut, war das sehr fragwürdig, ob sie das überhaupt geschafft hätte.
Weil das doch so dermaßen hoch war, dass sie dann teilweise nicht mehr gehen konnte.
Und
oder so.
Dieser toxikologische Befund wurde aber vernichtet. Und zwar von Helge und Osa Walder. Weil Osa Walder war damals der Beweggrund für Helge, seine Frau, seine erste Frau Helene, die 3 Kinder, nach Knütbü zu ziehen. Ja? Helge war davor schon Pastor, aber in einer anderen Gemeinde. Und Osa Walder lernte Helge kennen und war total begeistert von ihm. Ja? Und wollte ihn für die Gemeinde für die Knütbü Philadelphia Gemeinde gewinnen. Das hat sie dann auch geschafft. 1997 sind Helge, Helene, seine erste Frau und die 3 Kinder dann nach Knütbü gezogen. Und das war dann eine kurze Zeit darauf, war der Zeitpunkt, wo Osa die Braut Christi wurde und mit Helge diese innige Beziehung einging, sage ich mal. Und Helene war davon aber nicht so begeistert. Ja? Das ging so weit, dass sie wirklich mit Helge gestritten hat. Der hat das dann weitergetragen zu Osa. Und Osa Walder hat dann mit Helene ein Gespräch geführt, in dem sie ihr eigentlich gesagt hat, du bist der Ehefrau, ja? Wir sind hier in Knütbü, du hast Röcke zum Tragen und du hast deinem Mann zu gehorchen. Und seine Aufgabe von Gott ist es, mich zu befriedigen.
Ja.
Also bitte.
Stell dich nicht so an.
Genau, stell dich nicht so an. Und ein paar Monate später ist Helene dann verstorben. Unter diesen mysteriösen Umständen.
Aber da wundert es mich, warum nicht, wenn Helge und Helge und Orsa schon von Anfang an quasi so ein inniges Verhältnis hatten und schon zueinander hingezogen waren, warum nicht die 2 geheiratet haben, sondern er dann quasi Orsas Schwester Alexandra geheiratet hat?
Die Hintergründe dafür waren, dass Orsa mit Patrick verheiratet war.
Von Anfang an?
Ja, okay. Von Anfang an. Den hat sie ja in ihrer vorigen Gemeinde, also viele Jahre zuvor, eben in Uppsala.
In Uppsala.
Kennengelernt, lieben gelernt mit seinen 16 Jahren. Na, schrecklich, wirklich. Und dann eben, wo er 18 war, geheiratet. Und das war der Hintergrund, warum jetzt Orsa und Helge nicht heiraten konnten. Aber sie hatten ja eben diesen super Vorwand. Sie ist die Braut Christi, Helge ist der Channel for Jesus, der ist einfach Channel 3, ja, und plötzlich ist Helge Jesus. Und so konnten sie diese Beziehung ja immer ausleben.
Ja. Okay.
Und damit das aber dann quasi damit nicht die zweite Frau von Helge dann auch etwa eifersüchtig wird wie Helene Fosmo, wurde Helge dann mit Alexandra mehr oder weniger verheiratet.
Ja.
Ja, also das war schon so eine arrangierte Geschichte.
Wahnsinn.
Ja. Leider eben während diesem ganzen Prozess konnte die Polizei nicht genug Beweise für eine Verurteilung finden. Am ersten Mord oder vermuteten Mord an Helene Fosmo. Aber Helge wurde eben wegen Anstiftung zum Mord und Anstiftung zum versuchten Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Mhm. Er hat immer wieder Berufung gegen sein Urteil eingelegt.
Logisch, es war ja nicht er, sondern wahrscheinlich Gott, der ihm das auch irgendwie befohlen hat, wahrscheinlich.
Nein, das war gar nicht so seine Aussage. Seine Aussage am Anfang war eher, das Ganze abzustreiten.
Ja.
Und nein, die SMS war nicht von ihm, etc. Mhm. Und 2006 hat er dann aber in einem Interview, der hat ja auch Interviews gegeben, ja, das war ja, wie vorher erwähnt, ein riesiger Medienrummel. Mhm. Ja. Und Helge Fosmo gab auch Interviews und 2006 hat er dann behauptet, nicht er hätte die SMS verfasst, sondern Osa.
Mhm.
Das war dann quasi seine Ausrede oder sein Ausweg, ja, zu sagen, nein, das war ja nicht ich, und hat ihm immer wieder das Urteil angefochten. Und im März 2022 diesen Jahres wurde Helge Fosmo nach 18 Jahren Haft entlassen.
Wie lange ist die lebenslange Freiheitsstrafe in Schweden?
Lebenslang bedeutet in Schweden eigentlich lebenslang.
Also wirklich bis er stirbt. Ja.
Und durch diese Berufung gab es dann mehrere Anhörungen und bei einer dieser Anhörungen wurden eben gewisse Beweismittel angefochten.
Warum?
Da ging es hauptsächlich um eine Videoaufnahme, ja? Und zwar so eine Rekonstruktion von dem Tathergang. Mhm. Die Sarah Svensson persönlich durchführte. Und in dieser Rekonstruktion stand Sarah im Schlafzimmer direkt an der Tür, ja, und Alexandra wurde aus nächster Nähe erschossen.
Ja.
Und das hatten damals die Staatsanwälte für nicht klug empfunden, das zu inkludieren in dem Video. Somit wurde das Video geschnitten.
Ja.
Und bei einer dieser Verhandlungen, ja, zwecks Berufung, wurde dann das gesamte Video als Beweismaterial eingereicht. Und der Hauptgrund für seine Entlassung war einfach nur der Fehler der Staatsanwaltschaft, dass sie das Video geschnitten haben. Weil das kann man als Manipulation auslegen.
Okay.
Also einfach, ja.
Irgendwie eine Chance.
Ja, so wie bei jeder Freilassung. Wurscht, ob das gute Führung war oder sonstiges.
Oder irgendwelche Fehler, weil irgendwelche Türen geöffnet oder nicht geöffnet waren.
Genau, so. Und da habe ich auch das vierte Bild für dich.
Okay, das ist Helge jetzt und wahrscheinlich Sarah jetzt.
Ja.
Sarah weint.
Sie schaut nicht glücklich
aus. Sie schaut absolut nicht glücklich aus. Helge hat ein paar Kilo mehr, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und schaut sehr grimmig aus.
Mhm. Dieses Bild ist von einem Screenshot von einer HBO-Dokumentation, ja, fünfteilige Dokumentation Pray, Obey and Kill. Und die ist 2021 veröffentlicht worden.
Ja.
Und das sind fünf Folgen, da geht es eben genau um die Pfingstgemeinde Knütbü, um die Mordfälle, um diese ganzen Hintergründe, was ich dir heute auch schon ein bisschen erzählt habe. Ja. Schauen die zwei glücklich aus für
dich? Nein, absolut nicht, nein.
Okay.
Also es ist schon erschreckend irgendwie, aber ja. Es ist auch so erschreckend, dass er freigelassen worden ist.
Ja, nach 18 Jahren.
Hm. Also das ist schon brutal.
Ja.
Wenn du denkst, er hat eigentlich
heuer
das alles auf dem Gewissen irgendwie. Mhm. Natürlich, die Sarah hat die Taten begangen, aber er war einfach dahinter und hat gesagt, ja, mach, mach, mach.
Ja.
Und hat sie dorthin geleitet und jahrelang quasi dorthin gedrillt. Und gerade wenn du eben in so einer kleinen Minigemeinde wohnst und so weiter, da ist ja das hauptsächlich das, was zählt, was eben deine Pastoren und keine Ahnung was, die Leute, mit denen du zu tun hast, ja, das ist gewichtig einfach.
Genau, so wie, es war ähnlich wie bei der Osa, wie ich vorher erwähnt habe, was sie gesagt hat, war Gesetz.
Ja.
Und das war beim Helge auch ähnlich, der hatte auch eine ähnliche Macht über diese Pfingstgemeinde, ja.
Er war ja genauso Pastor wie sie.
Genau,
ja.
Um, Jetzt habe ich noch ein Update für dich. Und zwar der Daniel Linde.
Ja.
Der ist voll genesen, bumperl gesund.
Ja.
Und spannenderweise auf dem Bild, was du vorher gesehen hast, ja, wo Alexandra, Daniel, Helge und Sarah zu sehen waren, das ist auch ein Bild nach der Tat.
Okay.
Also er ist wirklich, man sieht es ihm, finde ich, kaum an.
Nein, gar nicht. Ja,
man sieht ein bisschen bei seinem Kiefermund.
Dass Bereich. Das ein bisschen schief und verzogen ist,
genau,
aber minimal. Also man sieht es nicht, wenn man es nicht weiß.
Ja, finde ich auch. Und er ist damals danach, hat sich scheiden lassen von der Annette, die ja auch die Affäre Gspusi mit dem Helge hatte. Verstehe ich, muss ich sagen.
Aber man muss jetzt noch einmal sagen, weil der Helge ja voll der Aufreißer war, er ist einfach keine Schönheit oder so. Er ist kein Adonis oder so. Er ist halt ein bisschen ein festerer Mann mit Geheimratsecken, Brillenträger, sehr kleinen Augen mit Schlupflidern. Also er ist jetzt wirklich keine Schönheit.
Nein.
Wo man sagt, okay, das ist auch körperlich jetzt irgendwie, wo man sagt, wow.
Nein, ich glaube auch, das hat mehr mit seiner Rolle als Pastor und Prophet zu tun, als jetzt mit seiner Äußeren.
Er wird wahrscheinlich ein super guter Redner sein, deswegen
auf
auch
jeden
die
Fall,
guten
ich
Manipulationen
Reden,
und so.
Ich habe mir Reden angehört und versucht zu übersetzen mit meinem Mini-Mini-Schwedisch, was ich weiß, und sehr viel Google Translate. waren schon heftige Ansprachen. Ja. Also da gab es eine Ansprache, die ich mir angehört, wo er wirklich predigt. Die Frau ist da, um den Mann zu befriedigen und zu gehorchen. Mhm. Und die ganze Gemeinde, oder die Zuhörer, die Pfingstgemeinde, alle Frauen schreien, ja!
Mhm.
Und man gedacht hat, was ist denn mit euch los?
2004.
Wirklich?
Ja.
Also ja, ich glaube, das war einfach sein Charisma, seine Pastorenrolle, die dazu geführt hat. Aber er hat sich, Daniel Linde hat sich von Annette scheiden lassen.
Mhm.
Gut gemacht. Er ist nach Frankreich umgezogen, neu verheiratet, hat zwei Kinder und ist wirklich, lebt total glücklich und ist derzeit auch ohne Religionsbekenntnis.
Warum nur?
Weiß
Komisch.
Ich auch nicht. Ja, große Überraschung.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zur Osa Walder, unsere Braut Christi. Die wurde 2004 nicht angeklagt. Ja? Es gab viele Vermutungen, nicht nur Helges Aussage 2006, dass sie da involviert war, sondern auch damals schon 2004 gab es viele Vermutungen, dass sie involviert war.
Ja.
Man konnte aber nichts nachweisen.
Ja. Ja, natürlich, weil von ihr keine SMS stammen oder irgendwas.
Gell? Genau, und weil sie auch, glaube ich, trotzdem diesen Schutz hatte als Braut Christi innerhalb dieser Pfingstgemeinde, dass auch keiner wirklich gegen sie ausgesagt hatte.
Wo ja aber trotzdem das ganze Bild schon bröckelt, ja. Also wenn jetzt
auf jeden Fall,
ich in dieser Gemeinde lebe, ja, und ich werde da mein Leben lang brainwashed und habe da meine zwei Pastoren und die haben Gspusis noch und nöcher und alles geht da wirklich extrem zu.
Mhm.
Und danach habe ich eben den Mord und dann kommt das in den Medien und das kriege ich ja auch mit. Weil da kommen ja auch dann wahrscheinlich Fernsehteams und keine Ahnung was.
Ja, also zu einem gewissen Grad haben sie das sicher mitgekriegt.
Ja. Die Polizei wird auch sicher in der Gemeinde Befragungen angestellt haben und so, also auch die ganzen Kirchenmitglieder und so weiter befragt haben, wie war das wirklich und wer hat mit wem und wann und wo.
Also diese Affären waren ja nicht bekannt, das muss ich schon sagen. Es war nur diese Affäre, das darf man ja nicht sagen, diese Liebe zwischen Helge und Osa als Braut Christi und Helge als Jesus Christ, das war bekannt, aber die Affäre zwischen Helge Fosmo und Annette Linde, Daniels Frau, das war zum Beispiel nicht bekannt.
Okay.
Und die Affäre von Helge und Sarah Svensson wurde ja nur bekannt durch dieses Attentat auf Alexandra.
Ja.
Und dann wurde ja auch Sarah verbannt. Und das ist eigentlich so weit gegangen, dass der Helge in Ansprachen bekannt gegeben hat, na, Sarah sei von Dämonen besessen und sie habe ihn in Versuchen geführt und quasi sich da sehr unschuldig gestellt hat.
Natürlich,
die böse Sarah. Und sie ist damals zu ihrem Vater dann gezogen, diese paar Monate.
Ja.
Und hatte aber ja weiterhin Kontakt mit Helge und Gott.
Und Gott, natürlich.
Oder Helge als Gott.
Er hat ja SMS geschrieben.
Genau, ja. Außer eben wurde da gar nicht belangt. Und in der ersten Zeit nach diesem Mord hat sie sich sehr, sehr ruhig verhalten. Aber nach einiger Zeit war sie immer wieder in den Medien. Sie gab zahlreiche Interviews und gab sich einfach als unschuldige Pastorin aus. Mhm. Ein paar Jahre später gründete sie ein Wellness-Spa, das Grenzda-Spa, in der Gemeinde Knütbü. Also wirklich in dieser Pfingstgemeinde haben die ein Wellness-Spa gegründet.
Ja.
Und so Tourismus, kommt's alle her nach, ja, Knütbü. Also die haben das auch dann ein bisschen gelebt, ja, ja. Diesen Medienrummel um diesen, mhm, Mordfall. Aber sie hat nicht nur da ein Spa gegründet und Interviews gegeben. Nein, wie du am Foto vorher gesehen hast, ja, da steht sie ja vor diesem Mikrofon. Sie nimmt keinen Podcast auf. Sie nahm ein Musikalbum auf, okay, namens Mit Hertha. Das heißt Mein Herz.
Mhm.
Und das Album erschien Ende 2005. Also, okay, nur ein Jahr nach dem Mord.
Oh, das ist aber auch sehr makaber.
Mhm. Das gibt es auch auf Spotify. Also, okay, falls jetzt jemand sich das reinsahen will, könnt ihr gerne Osa Walda mit Hertha. Meins ist es nicht.
Ja.
Das sind nämlich alles Hymnen aus der Knütbü-Pfingstgemeinde.
Ja.
Ja. So wie man sich das vorstellt.
Ja.
Solche Hymnen gesungen von Osa. Sie gibt alles. Meins ist trotzdem.
Wahrscheinlich untermalt mit Akustikgitarre.
Klavier, glaube ich.
Okay.
Ja.
Okay.
Die Lieder, die ich mir angehört habe, das war noch dramatischer,
ja,
mit Klavier. Ja, aber 2009 gab sie dann ihr Amt als Pastorin auf,
mhm,
weil sie natürlich von der anderen Pfingstbewegung, ja, von diesen anderen Gemeinden, haben die natürlich sehr viel negative Presse und auch, die sind befragt worden, ja, ja, was geht denn da quasi ab bei euch?
Ja.
Das kann es ja nicht sein, was ist denn los in Knütbü? Und
was ist denn da los in Knütbü?
Und somit hat sie dann 2009 ihr Amt als Pastorin niedergelegt und 2016 erst verließ sie dann endgültig die Gemeinde Knütbü.
Mhm.
2018 wurde die Pfingstgemeinde, ja, Knütbü geschlossen.
Okay.
Ja.
Wahnsinn.
Aber ganz davon kommen ist sie auch nicht.
Na, wird gut sein.
Am 13.01.2020,
ja?
Ja, 16 Jahre später, wurde gegen drei ehemalige Pastoren der inzwischen eben aufgelösten Gemeinde Knütbü Philadelphia Anklage erhoben. Es ging um mehrere Fälle von Missbrauch und sexueller Ausbeutung.
Mhm.
Was ich dir eben vorher erzählt habe. Osa als Braut Christi wurde da ja wirklich angehimmelt und gefeiert und was auch immer ihr Wunsch war,
ja,
dem wurde nachgegangen.
Ja.
Ja. Das führte eben auch wirklich eigentlich zu ja, Missbrauch,
ja,
also wirklich teilweise Gewalttaten, die Osa hat während, wenn ihr jemand widersprochen hat, hat sie den, da war schon ein Watschen, ein Tätschen,
ja. Ja.
Der war halt nicht gesund, das war kein gesunde Watschen, das war eher,
ja,
eine ungesunde. Und nach Jahren, nachdem die Gemeinde aufgelöst wurde, haben sich diese Pfingstgemeindenmitglieder erst getraut, an die Öffentlichkeit zu gehen oder, ja, zu den Behörden zu gehen und zu sagen, hey, das war schon heftig. Ja.
Ja.
Und dann haben sie da Aussagen getätigt und Anwälte engagiert, dass eben Osa und auch zwei andere Pastoren angeklagt werden.
Wahnsinn.
Osa wurde dann wegen Körperverletzung in 8 Fällen verurteilt.
Wahnsinn, das ist ja.
Und vom Landgericht zu einer Bewährungsstrafe von 120 Stunden Zivildienst verurteilt.
Okay, das heißt, Bewährungsstrafe bedeutet, dass sie quasi auf freiem Fuß ist.
Genau.
Aber falls sie noch einmal irgendwie irgendein Vergehen.
Ja, da gibt es dann bestimmte Einstufungen.
Ja, aber falls sie irgendwie noch einmal einen Schaß baut, dann muss sie diese Strafe tatsächlich absitzen.
Naja, aber die 120. Strafe ist 120 Stunden Zivildienst. Das heißt, die muss einfach 120 Stunden lang für irgendeine Gemeinde Zivildienst leisten. Also genau. Müll sammeln
was oder sowas, ja.
Ja.
Mhm. Ja, angemessen, oder? Das ist schon brutal.
Oder?
Also das ist echt nicht okay.
Was sagst du jetzt?
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es komisch, dass die von Anfang an, weil eben danach haben sich dann im Laufe dieser Jahre haben sich die ganzen Gemeindemitglieder getraut, das offen auszusprechen, ja, was mit ihnen passiert worden ist. Eben diese, in 8 Fällen wurde sie tatsächlich dann zur Rechenschaft gezogen. Aber erschreckend, dass das so spät erst passiert ist.
Ja.
Und nicht gleich, wenn eh schon alles da quasi aufgewühlt wird und aufgearbeitet wird.
Das deutet für mich jetzt persönlich, ich würde das so deuten, dass einfach eben diese Gemeinde, diese Pfingstgemeinde, so unter diesem Zauber von Orsa und Helge gestanden ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, obwohl das einfach so eine extreme Tat war, ja, ein Mord und ein versuchter Mord, sich keiner da wirklich Gedanken gemacht hat.
Ja.
Also die haben das so hingenommen als, oh, eine schreckliche Tat. Naja gut, die Sarah, die Svensson, die haben wir ja eh schon verbannt. Und der Helge hat uns ja erklärt, sie ist von Dämonen besessen und sie hat ihn in Versuchung geführt. Mhm. Also okay, na, die war das und das war schrecklich. Und die Gemeinde, Pfingstgemeindemitglieder, haben das ja auch nicht anerkannt, dass der Helge für schuldig gesprochen wurde.
Aha, okay.
Also die haben ihn da sehr vertreten.
Ja.
Und gesagt, nein, er hat gesagt, es waren wirkliche SMS von Gott. Ja. Also die haben wirklich eher geglaubt, nein, das waren schon SMS von Gott. Und der Teufel ist jetzt am Werk, dass sie das Helge in die Schuhe schieben.
Ja, weil das war sehr schön, wie du jetzt gesagt hast, die waren so in diesem Zauber, in dieser Zauberwelt. Und man möchte meinen, oder mein Verstand würde mir jetzt sagen, na gut, wenn jetzt da dieser Mord passiert ist und eben die Medien kommen und, weiß ich nicht, das Ganze aufgerollt wird, dass dann einfach dieser Zauber zack zerstört ist, war es offensichtlich nicht. Also die haben dann weiterhin noch so daran gehalten, ja, an diesem Bild.
Sind da außer gefolgt, haben ein Wellness-Spa eröffnet. Ja.
Touristen willkommen geheißen.
Haben sicher auf Spotify, das war sicher das Einzige, was sie durften. Ja, kein Radio, kein Fernsehen, aber das Album mit Hertha von Orsa, das ist Tag und Nacht gelaufen.
Genau, am Abend. Ja, nein, aber es ist schon sehr erschreckend, dass das so lange angehalten hat, dieser Glaube, dieser Irrglaube.
Ja,
diese komische Sektenwelt.
Ja.
Voll schlimm.
Jetzt kommen wir auch schon zum Ende.
Ja.
Aber damit wir einen positiven Höhepunkt haben oder mit einem positiven Höhepunkt abschließen, habe ich da noch eine Aufnahme mitgebracht.
Okay.
Ich habe ja vorher erwähnt, die Orsa hat sehr, sehr viele Interviews gegeben und prinzipiell, es war ein riesiger Medienrummel um diese Knut-Bü-Morde.
Ja.
Und Orsa war am 17. Jänner 2014 bei einer Talkshow zu Gast. Die Talkshow heißt Skavlan. Mhm. Das ist so eine Talkshow, könnte man vergleichen wie Late Night oder David Letterman oder so, ja. Und das war ein Moderator und mehrere Gäste. Ihr gegenüber saß unter anderem David Hasselhoff.
Okay, wow.
Ja.
Das ist ja auch
extrem. Und ich habe das Video.
Der ist auch überall.
Ja, das haben wir auch gedacht. Ich habe YouTube-Videos angeschaut über die Orsa, über den Helge, was ich alles finden kann. Und dann habe ich das Video gesehen und dachte, was macht denn der David Hasselhoff da in Schweden? Okay, vielleicht hat er ein Konzert gegeben, keine Ahnung. Nein. David Hasselhoff machte für seine neue schwedische Fernsehsendung Werbung. Der hatte eine Fernsehshow in Schweden.
Spricht er Schwedisch?
Nein.
Okay.
Aber man muss dazu sagen, in Schweden werden eigentlich Fernsehsendungen aus Amerika oder England, die englischsprachig sind, nicht übersetzt.
Okay.
Also das ist nicht so wie bei uns, wo alles gedubbt wird. Ja? Ja. Das gibt es dort gar nicht.
Das heißt, und Schweden alle sprechen Schweden, Englisch.
Ja, perfekt. Ja.
Okay.
Wirklich, ich habe noch nie einen Schweden kennengelernt, berufsmäßig. Habe ich viel zu tun mit Schweden und die sprechen alle perfekt Englisch.
Okay.
Aber ja, 2014 hatte David Hasselhoff wirklich eine Talkshow in Schweden und die hieß Hasselhoff, en svensk Talkshow.
Okay.
Es gab nur eine Staffel davon, möchte ich auch sagen. Ich war dann urneugierig und mir dachte, nein, das muss ich jetzt googeln. Es gab nur eine Staffel mit 10 Folgen. Aber in der Show ging es um David Hasselhoff, der dann berühmte Schwedinnen interviewte. Und sein Catchphrase war And what are you famous for? Ja? Also das war einfach eine Talkshow, ja. David als Host, irgendein berühmter Schwede, eine berühmte Schwedin ihm gegenüber und er hat dann gefragt, what are you famous for? Nicht ahnend, wofür Åsa berühmt war, hat er sie dann gefragt, what are you famous for?
Ja.
Und ein ziemlich peinliches Lachen von allen Anwesenden kassiert, während dieser Talkshow, wo er Werbung machte für seine Talkshow,
okay,
und ihm Åsa gegenüber saß, hat er sie gefragt, what are you famous for?
Ja.
Und hat dieses peinliche Lachen von allen Anwesenden kassiert.
Aber er hat gar nicht gewusst, wer sie ist, weil das war ja trotzdem in allen Medien und so und wurde groß aufgebauscht.
Ja, also in Schweden auf jeden Fall. In Schweden, glaube ich, hat jeder gewusst, wer die Åsa Walda ist, aber in Amerika nicht. Oder in Österreich zum Beispiel. Hättest du jetzt vor dem Fall gewusst, wer die Åsa Walda ist?
Nein, hätte ich auch noch nie davon gehört.
Ja. Genau, ja. Und ich glaube auch, dass der David Hasselhoff jetzt nicht so den besten Medienberater hatte, wenn man... Wenn man jetzt überlegt, wofür er so berühmt ist oder was es für Videos gibt von ihm im Internet oder auf YouTube, glaube ich nicht, dass er da informiert wurde.
Ja.
Aber ja, ich habe dir da eben einen Clip mitgebracht, einen kurzen Ausschnitt von dieser Begegnung in der Talkshow.
Mhm.
Und der Talkshow-Host fragt David Hasselhoff einfach, wie würdest du Åsa jetzt interviewen? Weil es geht ja darum, David Hasselhoff wollte Werbung machen für seine eigene Talkshow. Und da hören wir jetzt einfach gemeinsam rein.
Okay.
So how would you approach a Swede? Like if you were having her on your show, how would you do that?
Well, I say, welcome to my show. So I don't know that much about you. I think you're a lovely lady. You're very pretty. And I love your outfit. And tell me, why are you famous?
Okay, also es ist schon sehr komisch.
Also, aber du weißt jetzt, welches peinliche Lachen, ja, klatschen
absolut,
ich da meine.
Ja. Also David Hasselhoff fragt sie einfach nur, ja, wenn, hallo, und ich weiß gar nichts über dich und du, sie sind eine, herzlich willkommen. Sie sind eine wunderschöne Frau und sie sind schön angezogen. Wofür sind sie berühmt? Und dann kommt dieses peinliche Lachen von der Menge und ja.
Witziger,
ein bisschen komisch.
Ja,
ein bisschen.
Ich habe es auch echt witzig gefunden, diese Konstellation in dieser ganzen Recherche von dem Fall, wo du gar nicht mehr weißt, wer hat jetzt mit wem gespusi.
Überhaupt ihre Antwort hätte mich interessiert, wenn sie tatsächlich
sie sagt drauf, ich habe mir das Ganze, ich habe es leider nicht, ich konnte es leider nicht so gut zusammenschneiden, aber sie antwortet darauf, it would take a lifetime to explain.
Okay.
Und dann gibt es noch mehr Gelächter, ja, und dann... redet der Talkshow-Host weiter.
Aber es wäre lustig, die richtige Antwort, so ja, hallo auch, danke für das Kompliment, ich bin ein Gspusi von Pastor Nummer 1, ich bin eigentlich ein Gspusi von Gott und Jesus, ich bin eigentlich die Frau von Jesus.
Ich bin eigentlich die Braut Christi.
Die Braut Christi und brauche Körper, damit ich meine körperlichen Sachen befriedigen kann und so, ja.
Ja. Spannend. Der David sicher so, da hältst du drauf.
Nein, gut, wir machen nichts mit den komischen Schweden.
Ich glaube, er, der wäre sicher voll aufgesprungen,
ja,
mit
voll.
Dem Burger mit 3 Promille. Also, warte, ich befriedige die Åsa. Kein Problem mehr.
Ich kenne ihn auch, in Gott.
Genau.
Aber auch scheiße, wenn es kriegt. Na, oh heftig.
Gott. Oh Gott.
Blasphemie. Blasphemie. Nein, das wollen wir wirklich nicht. Also,
nein, das wollen wir gar nicht.
Aber ich glaube, in dem Fall ist auch ziemlich klar, dass da Gott gar nichts... zu tun.
Nein,
hat
es geht
oder
eigentlich
oder tatsächlich
nicht um Religion
oder Liebe, echte Liebe. Ja, also das ist, glaube ich, eh sehr, sehr klar und ich glaube, wir treten da auch niemanden auf die Füße.
Na, hoffentlich nicht. Liebe Pfingstgemeindler, falls ihr was daran auszusetzen habt, schreibt es uns.
Ja.
Wir werden uns dann dazu äußern.
Genau.
Nein. Was sagst du zu dem gesamten Fall, zu all diesen Menschen, von denen ich dir heute erzählt habe?
Also zuallererst bin ich einmal sehr überrascht, dass du wieder so viel Vielfalt reinbracht hast, weil wir haben wirklich jetzt schon viele Fälle behandelt und du hast mir schon von vielen Fällen erzählt und kein Fall gleich dem anderen. Ja? Also einmal vielen lieben Dank für deine Recherchen zu Beginn.
Sehr, sehr gerne.
Ein herzliches Prost. Ja.
Sehr gerne.
Na, war eine spannende Folge. Ich bin mir vorgekommen, wie
freut mich.
GZSZ.
Ja, reich und schön. Reich und schön.
Schweden-Edition und Krank-Edition.
Ja. Ja, wirklich. Na, es freut mich sehr, dass du das so gut aufnimmst und dass dich der Fall jetzt auch gefesselt hat. Ja, ich hoffe, liebe Zuhörer, euch hat das auch gefesselt. Und ihr hört uns dann bei unserer 7. Episode auch wieder zu. Ich freue mich schon sehr, sehr. Ich habe auch schon den nächsten Fall ausgesucht. Aber ich werde jetzt nicht spoilern.
Genau, also in 2 Wochen am Freitag hört sie mehr von uns. Ihr könnt uns gerne euer Feedback geben. Auf Instagram sind wir zu finden unter Mord wird ihr Hobby zusammen und kleingeschrieben oder Facebook. Da seht ihr auch die Fotos, die mir die Jassi jetzt vorbereitet hat.
Ja.
Genau, da würden wir uns wahnsinnig über Feedback und auch, weiß ich nicht, falls euch irgendwas einfällt zu unserer Nachhilfegruppe fürs nächste Mal,
bitte
sehr gerne schreibt es uns. Ja, also wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und
es war sehr schön,
uns
ja.
aufs nächste Mal.
Und liebe Lilly, ich hoffe, nächste Woche bist du dann auch wieder ganz gesund.
Ja, das hoffe ich auch.
Und wir freuen uns auf euch. Tschüss,
tschüss. Baba.